Wie war dein letzter Urlaub? Schon lange her. Ja. Ich habe länger überlegen müssen, wann war das eigentlich und wo waren wir eigentlich. Das ist wirklich lang her. Bei uns ist es meistens so, wenn wir dann heimkommen, so die letzten paar hundert Meter im Auto machen uns dann schon meistens aus, okay, wir dann heute nur mal das Nötigste ausrahmen und den Rest, das machen wir dann morgen, hat Zeit. In Wirklichkeit ist es dann aber so, dass es alles ziemlich ruckzuck geht. Wir rahmen das Auto aus, ich rahme die Skiboxen aus, die wir meistens mit haben und verstaue das alles im Koller. Und bis dann das Auto in der Garage ist und bis ich dann in die Wohnung komme, hat die Petra schon angefangen, die Koffer ausrahmen, die Wäsche durchsortieren, alles was Sauberes wegrahmen, alles andere wegrahmen, die erste Waschmaschine läuft schon. Also es geht dann wirklich zack, zack und wir sind wieder voll drinnen im Alltag. Und dann zwei Tage später bin ich dann in der Arbeit und denke mir dann, komisch, vor zwei Tagen bin ich noch am Strand gesessen und jetzt ist das irgendwie schon so weit weg. Gut, die Haut ist noch braun, aber das verblasst dann auch meistens ziemlich schnell. Und was bleibt dann? Ein paar schöne Erinnerungen, ein paar Fotos, das war es dann meistens. Und ähnlich geht es uns vielleicht ab und zu im Glaubensleben. Ja, Jesus ist für meine Sünden gestorben, ja, er ist auferstanden, ja, er lebt heute, ja, er ist immer da. Aber wenn ich da jetzt so im Alltag drinnen bin, merke ich davon irgendwie gar nicht so viel. Das kommt dann oft so weit weg vor. Was hat das jetzt wirklich mit meinem Leben momentan im Alltag zu tun? Vielleicht sind solche Gedanken oder so ähnliche Gedanken auch den Jüngern damals durch den Kopf gegangen. Und damit herzlich willkommen zur heutigen letzten Predigt aus dem Johannesevangelium. Wir werden uns da heute Johannes 21, die Verse 1 bis 14 anschauen. Und es ist die letzte Predigt aus unserer Reihe Jesus geht seinen Weg für uns. Da wollen wir uns heute anschauen, Jesus im Alltag, wie schaut das aus? Und ich lese einmal ab Vers 1. Später zeigte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das geschah so. Simon Petrus und Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch zwei andere Jünger waren zusammen. Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir kommen mit, meinten die anderen. Also fuhren sie im Boot hinaus. 12 kleine Jüngerlein und dann waren es nur noch 7. Irgendwie scheint so langsam alles so zu bröckeln. Was haben sie die letzten 3 Jahre nicht alles mit Jesus erlebt? Seine Predigten, seine Wunder, Heilungen, Totenauferweckungen, Brotvermehrung, dann sein Tod am Kreuz, seine Auferstehung. Und seit seiner Auferstehung haben sie ihn bereits 2-mal gesehen, haben mit ihm geredet. Thomas hat sogar seine Finger auf Jesu Wunden gelegt. Aber irgendwie war dann doch alles anders. Es war nicht mehr so wie früher. Früher haben sie wirklich Tag und Nacht 3 Jahre lang mit Jesus verbracht und jetzt, irgendwie erscheint er kurz einmal, dann ist er wieder weg. Man weiß nicht, wann er wiederkommt und wo man wieder sehen wird. Nach der Auferstehung war wirklich alles anders. Und sie werden sicher gewusst haben, sie werden nie wieder mit Jesus durchs Land ziehen und Abenteuer erleben können. Das, was einmal war, das wird sich nicht mehr wiederholen. Es ist Vergangenheit. Und was bleibt? Erinnerungen. Was sollen sie jetzt machen? Und Petrus hat dann die grandiose Idee, ja, wir könnten ja fischen gehen. Und das muss man sich einmal vorstellen. Man, sie sind berufen dazu, Menschenfischer zu sein. Sie sind das Licht der Welt, das Salz der Erde. Sie sollen das Evangelium bis ans Ende der Welt tragen. Sie sollen allen Menschen, allen Nationen und Sprachen von Jesus erzählen. Sie sind der Grundstock der zukünftigen Gemeinde. Und womit sollen sie anfangen? Was sollen sie machen? Ja, sie könnten ja fischen gehen. Zurück zum Alltagstrott, das, was früher auch immer gemacht haben. Es war schön mit Jesus, waren super 3 Jahre, aber vielleicht war es doch nur so eine Seifenblase. Also machen wir das, was wir immer gemacht haben. Warum erzählt Johannes diese Geschichte? Sogar mit ziemlich genauen Details, wie wir noch sehen werden. Warum sind sie fischen gegangen? Was Frustration, was Resignation, Kapitulation, wäre irgendwie nachvollziehbar. Aber vielleicht ist diese Geschichte gar nicht so eine Schwarzmalerei, wie wir es vermuten. Und wenn wir das, die Parallelstellen im Markus und Matthäus anschauen, steht dann Markus 16 und Matthäus 27, dass Jesus seine Jünger konkret nach Galiläa beordert hat. Er hat ihnen gesagt, sie sollen dorthin gehen oder hat ihnen ausrichten lassen und er wird sie dann dort treffen. Seltsamerweise erwähnt Johannes diese Kleinigkeit nicht, dass Jesus gesagt hat, sie sollen dorthin gehen. Johannes lässt es weg und das ist auch etwas, was man nach Jahren des Bibellesens immer wieder auffällt, dass ich immer wieder mal überrascht bin. Und dass ich manche Zusammenhänge nicht verstehe. Warum erwähnt Johannes das nicht? Die anderen zwar erwähnen es. Immer wieder tauchen so Fragezeichen auf beim Bibellesen, Dinge, die man nicht ganz verstehen kann. Aber eben von Markus und Matthäus wissen wir, sie sind nicht zufällig dort. Das hat einen Grund, warum sie dort sind. Sie sind dort, um Jesus zu treffen. Und das wirft ein ganz anderes Licht auf diese Situation und auf diese Geschichte. Vielleicht haben sie sich gedacht, okay, wenn wir da warten auf Jesus, wir könnten inzwischen fischen gehen und wenn Jesus dann kommt, dann haben wir was zum Essen. Und das wird vielleicht auch erklären, warum nur 7 fischen gegangen sind und nicht alle 11. Und ein Ausleger sieht in dieser Geschichte jetzt auch nicht so eine Kapitulation, sondern vielmehr eine Ordination. Das heißt eine Amtseinführung von Gemeindemitarbeitern. Man könnte in dieser Geschichte auch so die letzte Lektion, den letzten Unterricht von Jesus an seine Jünger sehen. Und diese Lektion hat 3 Punkte, 3 Lektionen für die Jünger und auch für uns. Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir kommen mit, meinten die anderen. Also fuhren sie im Boot hinaus, fingen in dieser Nacht aber nichts. Die erste Lektion, das ist das Versagen. Es ist sicher ein gewisser Frust dabei. 3 Jahre lang waren sie mit Jesus Tag und Nacht zusammen, haben so vieles mit ihm erlebt. Nach der Auferstehung haben sie ihn 2-mal kurz gesehen, aber im Alltag sind sie auf sich gestellt. Sie gehen fischen, das ist das, was sie gelernt haben, das, was können, was wissen, wie man das macht. Und dann geht nicht einmal mehr das. Nicht einmal das bringen sie mehr zusammen. Jesus ist nur mal so ab und zu da, nicht mehr so richtig greifbar. Und das, was eigentlich ein Handwerk ist, das funktioniert auch nicht mehr. Eigentlich geht gar nichts mehr. Und wenn wir das auf unser Glaubensleben ummünzen, aufs Gemeindeleben, habe ich so ein bisschen mit zurückerinnert an die letzten Jahre und Jahrzehnte, was wir nicht als Gemeinde alles auf die Beine gestellt haben, an Veranstaltungen, Evangelisationen, Konzerte, Theater, alles Mögliche, um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Besondere Predigtreihen, Gastprediger und, und. Und oft hat dann einfach unterm Strich nicht viel was rausgeschaut. Das ist einfach so im Leben, dass nicht immer alles funktioniert, reibungslos abläuft. Und oft müssen wir uns einfach auch eingestehen, ja, wir haben versagt. Wir haben uns bemüht, wir haben mit Hingabe gearbeitet, mit dem Herz am rechten Fleck, ohne jetzt irgendwelche eigennützigen Gedanken. Wir haben das auch mit Gebet durchtragen, aber unterm Strich hat nicht viel rausgeschaut. Kein Erfolg. Zum Teil keine Gäste, keine Bekehrungen. Und dann kommt dann oft so der schöne Satz, ja, aber es war ja auch für uns als Gemeinde gewinnbringend und auferbauend. Und bei solchen Aussagen ist mir schon immer ein bisschen schlecht geworden dabei, weil ich mir gedacht habe, es war einfach ein Reinfall, es hat nichts rausgeschaut. Und das ist frustrierend, wenn man alles richtig macht und dann versagt man trotzdem. Und das kann auch im persönlichen Glaubensleben passieren, ne? Dass man sagt, ja, nicht was ich will, sondern das, was Jesus will, soll passieren. Ich möchte mir wirklich mit Hingabe ihm widmen und ihm dienen und für ihn arbeiten. Und dann bleibt der Segen irgendwie aus. Irgendwie, egal was man macht, irgendwie bringt es nichts. Und man hat trotzdem versagt, obwohl man mit Hingabe und im Gebet für Jesus leben möchte. Und das ist frustrierend, wenn man sich bemüht und es schaut nichts dabei raus. Aber so ist das Leben. Oft läuft es einfach nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Auch wenn man alles richtig gemacht hat. Das Leben ist, wie es ist. Manchmal super, manchmal funktioniert es einfach ganz reibungslos und manchmal einfach nicht. Und das ist, denke ich, eine Lektion, die wir lernen müssen, dass Versagen ein Teil unseres Lebens ist. Das ist eine wichtige Lektion für die Jünger und auch für uns, dass wir auch mit Versagen zurechtkommen. Mit dem eigenen Versagen, aber auch mit dem Versagen anderer, das dann wir vielleicht ausbaden können. Und das führt uns dann zur nächsten Lektion. Das ist das Vertrauen. Als es Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, habt ihr vielleicht etwas zu essen dabei? Rief er ihnen zu. Nein, riefen sie zurück. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Dort werdet ihr welche finden. Das taten sie, doch dann konnten sie das Netz nicht mehr ins Boot ziehen, so viele Fische hatten sie gefangen. Dann Vers weiter in Vers 11. Da ging Petrus zum Boot und zog das Netz an Land. Und obwohl es mit 153 großen Fischen gefüllt war, zerriss es nicht. Bei dieser Geschichte werden sicher Erinnerungen wach bei den Jüngern. Genau so hat nämlich die Geschichte mit Jesus auch angefangen, mit einem erfolglosen Fischzug. Und auch damals hat der gelernte Tischlersohn den erfahrenen Fischern erklären müssen, wie man richtig fischt. Vertrauen lohnt sich. Aber das tun wir ja, oder? Vertraust du Jesus? Ich hoffe schon. Also, ich würde mal sagen, ja, wir vertrauen Jesus. Und ehrlich gesagt kann ich solche Predigten nicht leiden, wo dann gesagt wird, ja, wir denken oft zu klein von Gott. Wir müssen mehr von Gott erwarten, wir müssen mehr Vertrauen haben. Ich denke mir oft, ist das genau das Gegenteil, dass wir Großes erwarten, Großes erhoffen, Großes erbeten und dann passiert nicht viel was. Und das schwächt dann unser Vertrauen in unseren großen Gott. Und ich glaube, ein Großteil von unserem Glaubensfrust, den wir sicher ab und zu haben, kommt daher, dass wir Vertrauen in Zusagen setzen, die Gott so gar nicht gemacht hat. Wir warten einen großen Segen für Dinge, die Gott uns so gar nie zugesichert hat. Zum Beispiel, wenn du richtig gut predigst, dann werden Menschen zum Glauben kommen. Wenn du dich hingebungsvoll um Menschen bemühst, immer wieder zum Gottesdienst einlädst, dann werden Leute kommen, dann werden sie Leute bekehren. Wenn du im Vertrauen um Anliegen betest, dann wird dein Flehen erhört werden. Wenn du deine Kinder richtig erziehst, dann werden auch sie Jesus nachfolgen. Wenn man sich in der Gemeindearbeit richtig reinhängt, im Vertrauen auf Gott, dann wird die Gemeinde aufblühen und gedeihen. Und wenn ich Jesus wirklich mit vollem Herzen diene und nachfolge, dann wird mein Leben gesegnet sein. Aber das steht so eigentlich nicht in der Bibel. Ich glaube, wir sollten uns vielmehr auf Gottes tatsächliche Zusagen verlassen und darauf unser Vertrauen setzen, in ihn persönlich setzen. Setz dein Vertrauen in Gottes tatsächliche Zusagen, so wie sie in der Bibel stehen, und vertraue ihm persönlich. Zum Beispiel, er ist immer bei uns, auch in unserem Versagen. Durch sein Tod sind unsere Sünden vergeben. Durch seine Auferstehung dürfen auch wir ewig leben. Er ist hingegangen, um für uns eine ewige Wohnung herzurichten, damit wir für immer bei ihm sein können. Und die Pforten der Hölle werden die Gemeinde niemals überwinden. Auch bei allen Schwierigkeiten, Verfolgung, auch bei Gemeindeschwund und auch wenn manche Ortsgemeinden sterben, insgesamt wird die Gemeinde stehen bleiben. Egal, was in der Welt passiert, die Gemeinde Gottes steht fest. Das sind tatsächliche Zusagen Gottes, die so in der Bibel stehen. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass so die Kleinigkeiten unseres Alltags nebensächlich sind oder unwichtig sind. Auch da können wir Gott immer wieder erleben. Und ich muss immer wieder zurückdenken an meine Zeit in Australien. Ich habe ja eigentlich vorgehabt, ein Jahr an die Bibelschule zu gehen und habe dann ein halbes Jahr verlängert und habe dann das Problem gehabt, dass ich aber dort beim College ausziehen habe müssen. Das heißt, ich habe für ein halbes Jahr eine Unterkunft suchen müssen, der nicht zu weit weg ist, der nicht zu viel kostet, weil ich nicht viel Geld gehabt habe. Und das sollte relativ schnell sein. Und da habe ich mir gedacht, puh, spannend, wo finde ich jetzt sowas? Und dann war es so, dass nur ein paar hundert Meter vom College entfernt eine alte Missionarin in einer alten Villa gewohnt hat und die hat dann ins Pflegeheim müssen und ihre beiden Söhne haben nachher nicht gewusst, was sie mit dem Haus tun sollen. Und dann haben sie einfach jemanden gesucht, der dort einzieht, nur damit das Haus nicht leer steht und der halt den Garten gießt und den Rasen mäht. Und das war dann ich. Also habe ich ein halbes Jahr lang gratis dort wohnen können. Und das war ein richtig großer Segen für mich. Aber solche schönen und positiven Erlebnisse mit Jesus, dafür haben wir keine schriftliche Bestätigung oder Zusicherung Gottes, dass wir immer solche Segensgeschichten erfahren können. Sie sind quasi wie ein Zuckerguss auf Gottes Kuchen der biblischen Verheißungen. Und wir können diesen Zuckerguss genießen, aber noch viel wichtiger ist der Kuchen drunter, seine schriftlichen Verheißungen in der Bibel. Und ob mit oder ohne Zuckerguss, der Kuchen der göttlichen Verheißungen, der ist köstlich. Und dann haben wir da wieder so ein Fragezeichen, etwas, das ich nicht ganz verstehe in dem Text, nämlich warum erwähnt Johannes diese Zahl 153, warum genau 153 Fische? Es hätte gereicht, wenn er sagt, es waren viele Fische und dass das Netz voll war. Und da haben sich viele schlaue Köpfe den Kopf zerbrochen, was diese symbolische Bedeutung von dieser Zahl sein könnte. Und da gibt es alle möglichen abenteuerlichen Spekulationen. Eine zum Beispiel besagt, dass man damals 153 Fischarten gekannt hat. Heute sind es ja weit über 600. Aber damals waren es 153, nimmt man an. Und das steht so für die Gesamtheit der Menschheit. Alle Rassen, alle Völker sollen mit dem Evangelium erreicht werden. Sie sind ja Menschenfischer und sie sollen alle Menschen damit erreichen. Wäre eine Deutungsmöglichkeit, ob das stimmt, weiß ich nicht. In circa 50 Jahren werde ich dann Jesus fragen, was es wirklich mit dieser Zahl auf sich hatte. Aber momentan weiß man es nicht wirklich. Vers 7, da sagte der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, Johannes, zu Petrus: Es ist der Herr. Daraufhin warf sich Simon Petrus das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es hoch und sprang ins Wasser. Also Johannes war der Erste, der Jesus erkannt hat und Petrus, wie meistens, war der Erste, der gehandelt hat. Und da ist wieder so eine Frage gezeichnet, warum zieht sich Petrus das Leiberl an, bevor er ins Wasser springt? Also bevor ich schwimmen gehe, ziehe ich mich vorher eigentlich aus und nicht an. Vielleicht war das ein Zeichen des Respekts und der Ehrfurcht Jesus gegenüber. Jesus, ja, er ist mein Freund, aber er ist kein Kumpel. Er ist der auferstandene Herr und das ist vielleicht ein Zeichen von Respekt und Ehrfurcht, dass Petrus nicht so halb nackt vor Jesus treten wollte, sondern zumindest ein Leiberl anhat. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, zur dritten Lektion und ich denke, das ist die wichtigste überhaupt. Das dritte, das ist das Verweilen. Versagen, Vertrauen, Verweilen. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie waren ja nur noch 100 Meter vom Land entfernt. Als sie ausstiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer auf den Fische brieten. Auch Fladenbrot lag dabei. Holt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt, sagte Jesus zu ihnen. Und dann weiter in Vers 12, kommt her und frühstückt, sagt Jesus. Am liebsten hätten die Jünger ihn gefragt, wer er sei, doch keiner von ihnen wagte es, denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat zum Feuer, nahm das Brot, reichte es ihnen und ebenso den Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern nach seiner Auferweckung von den Toten zeigte. Die dritte Lektion ist eben das Verweilen. Verweilen bei Jesus. Bei all unseren Erfolgen im Leben und auch den schönen Erlebnissen, die wir haben, und auch bei all unserem Versagen und negativen Erlebnissen, die wir im Leben haben, das Wichtigste ist und bleibt, dass wir alles mit Jesus erleben und mit ihm besprechen, Zeit mit ihm verbringen. Sei es in der stillen Zeit, beim Bibellesen, beim Gebet, beim Wandern in der Natur, im stressigen Alltag, im Büro, beim Wäschewaschen, beim Bügeln, beim Lernen für die nächste Schularbeit oder für die nächste Prüfung, beim Kochen, Putzen, Auto reparieren, egal was man auch macht. Das Wichtige ist, dass man alles mit Jesus erlebt. Jesus möchte immer mit dabei sein, in deinem und in meinem Alltag. Und es gibt so etwas wie Autochristen. Sie tanken am Sonntag oder in einem Jugendlager oder irgendwo geistlich auf, haben wieder Neues aus der Bibel gelernt, neue Lieblingsverse entdeckt und von dem ernähren sie sich dann so bis zur nächsten geistlichen Tankstelle, so bis zum nächsten Höhepunkt, dem nächsten Gottesdienst oder dem nächsten Treffen, die nächste geistliche Tankstelle. Und das kann man so machen. Ist sicher nicht schlecht. Es ist auf jeden Fall besser, als wenn man gar nichts mit Jesus erlebt. Immer nur so von einem Höhepunkt zum nächsten. Aber es gibt noch was Besseres. Es gibt nämlich Straßenbahnchristen. Diese Straßenbahnchristen sind ständig mit der elektrischen Oberleitung verbunden. Sie müssen nicht extra irgendwo zu einer Tankstelle hinfahren, auftanken, sondern sie stehen quasi ständig unter Strom. Sie sind ständig in Verbindung mit Jesus. Sei es jetzt bei lustigen und freudigen Erlebnissen, sei es aber auch beim Versagen und bei traurigen Momenten des Lebens. Alles erleben sie mit Jesus und erfahren seine Gegenwart und Hilfe. Und das ist so der letzte Tipp für heute. Sei ein Straßenbahnchrist. Sei ständig in Kontakt mit Jesus. Auch wenn du versagst, wenn du frustriert bist, setze dein Vertrauen in Gottes tatsächliche Zusagen, freue dich über gelegentliche Zuckergüsse seines Segens und erlebe jeden Tag seine Gegenwart. Jesus ging seinen Weg für dich, geh du jeden Tag mit ihm. Amen.